Text. Der steht bei Römerbrief im 13. Kapitel. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst die Urteile zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr ihm schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ein alter Mann hat mir das erzählt, er war einer von meinen Professoren, der war als Junger im Weltkrieg eingesetzt an der Flak, war ja damals so das letzte Aufgebot, da hat man noch die 16-Jährigen aus den Schulklassen rausgeholt und die mussten also an der Flugabwehrkanone da ihren Kriegsdienst leisten und gegen englische und amerikanische Flugzeuge kämpfen. Und dann wurde eines Tages der Befehl ausgegeben, dass man auf abgeschossene Piloten schießen soll. Also wenn ein Flugzeug abgeschossen ist, dann kann sich der Pilot ja oft retten und hängt an den Fallschirm und ist wehrlos. Und irgendwann hat die Wehrmacht den Befehl ausgegeben, dass man diese wehrlosen Piloten erschießen soll mit der Flugabwehrkanone. Und er hat mir erzählt, wie sie damals diskutiert haben, die Jungs zusammen, 16-, 18-jährige junge Soldaten, die das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, auf wehrlose Leute zu schießen. Die wussten, dass das der Kriegsrechtskonvention widersprach und die fanden es einfach nicht in Ordnung, wehrlose Menschen zu erschießen. Aber er hat das erzählt, um zu sagen, sie hätten nie gewagt, ihren Hauptmann darauf anzusprechen. Nicht nur, weil damals gegen Ende des Zweiten Weltkriegs der Druck unglaublich stark war, der ausgeübt wurde, man hatte Angst, sondern auch, weil das überhaupt nicht in Frage kam in der Zeit. Die waren völlig anders aufgewachsen als wir. Wir sind alle irgendwie von den 68ern geprägt und wir sind es gewohnt, dass man Autorität in Frage stellt. Damals, vor 70 Jahren, war das völlig anders. Damals war man gewohnt, dass man Autorität nicht in Frage stellt. Und die Alten erinnern sich noch, wie das früher war, wenn man vom Pfarrer in dem Konfirmandenunterricht eine Ohrfeige bekommen hat, dann hat man das zu Hause besser nicht erzählt, weil sonst hat man vielleicht auch eine bekommen. So ist damals mit Autorität umgegangen worden. Das ist unsere Geschichte in Deutschland, vor allem in Deutschland. Denn wir haben ja mit diesem Kapitel, gerade mit Römer 13, eine ganz unselige Geschichte in unserem Land. Im Ersten Weltkrieg, jetzt vor 100 Jahren, da haben die Leute für den Kaiser gekämpft, weil sie gedacht haben, sie müssen was machen, weil ja der Kaiser schließlich von Gott eingesetzt war. Die Zwei-Reiche-Lehre, die Martin Luther so verkündet hat, die haben die so aufgefasst, dass eben die Monarchen damals durch Gottes Gnade eingesetzt sind und deswegen nicht zu hinterfragen, was die sagen, das muss man tun. Das war die Theologie der Kirche damals. Damals haben die Pfarrer auf den Kanzeln die Soldaten mit diesen Worten in den Krieg geschickt. Sie haben gesagt, alle Obrigkeit ist von Gott, ihr sollt die Folge leisten, egal was es sagt. Und so ging das weiter im Dritten Reich. Die Vorsehung hat uns Adolf Hitler geschickt, also müssen wir ihm Folge leisten. Das war die billige Ausrede auch für viele, die eigentlich gespürt haben, dass es falsch war, was sie da getan haben. In der ganzen Weimarer Zeit war die Kirche der Demokratie eher feindlich. Und je frommer die Leute waren, desto kritischer waren sie gegen dieses Experiment, wie man es damals aufgefasst hat. Umgekehrt, die Sozialdemokratie, die Leute, die sich um die sozialen Fragen gekümmert haben und um Demokratie sich eingesetzt haben, die waren der Kirche gegenüber sehr, sehr kritisch. Das prägt uns ja bis heute. Und das hat seine Ursache und seine Wurzel darin, dass die Kirche diesen Text nicht richtig verstanden hat, in meiner Meinung. Das hat mit Römer 13 zu tun. Deswegen müssen wir uns diesen Text heute ein bisschen anschauen. Nächste Woche hören wir vom heiligen Martin. Sie kennen alle die Geschichte, wo er seinen Mantel durchschneidet. Ja, also Martin, Galoppe, Galoppe, aufs Stadttor zu. Und dann sieht er den Bettler da sitzen und dann macht er sich zum Affen. Ja? Also der macht ja seinen Reitermantel kaputt. Der römische Soldat, der hatte seine Uniform. Und die hatte natürlich anständig zu tragen. Stattdessen nimmt er sein Schwert und zerschneidet sie. Das war kein Akt des Gehorsams, was der Martin da gemacht hat. Im Alten Testament, immer wieder ist davon die Rede, wie die Propheten nicht besonders respektvoll auf die Könige zugehen. Da ist die Geschichte von dem Ahab, der den schönen Weinberg von Naboth wollte, also Ahab der König. Der Naboth, der hatte so einen Garten und Ahab wollte ihn haben. Und dann reißt er sich das unter den Nagel und dann kommt der Prophet Elia und sagt, was du da tust, ist Sünde, das ist ganz verkehrt, du darfst es nicht tun. Immer wieder wird das benannt, was die Apostel später einmal sagen, Apostelgeschichte 5, Vers 29, ein wichtiger Spruch, den sollten wir uns alle merken. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch das steht in der Bibel. Und wenn wir jetzt gerade das Evangelium gehört haben, dann geht es ja genau um die Frage, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Sie wollen Jesus dazwischen bringen, sie wollen ihn auseinanderreißen. Er war ja irgendwie ziemlich pazifistisch drauf, Jesus. Und das fanden viele schlecht in der damaligen Zeit. Und auf der anderen Seite wussten sie, wenn er da muckt, dann kriegt er sofort Ärger von römischer Seite. Deswegen wollten sie ihn da zwischen die Fronten zerren. Aber Jesus hat klar unterschieden. Und ich glaube, das ist für uns wichtig. Bis heute prägt das unsere Kultur, dass wir unterscheiden können zwischen Kirche und Staat. Ich glaube nämlich, dass das eigentliche Thema von diesem Abschnitt ist. Wir müssen uns mal klar machen, wann das geschrieben wurde. Paulus schreibt einen Brief nach Rom. Die Christen in Rom, die kennen ihn noch nicht persönlich und er stellt sich quasi vor und sagt, das ist meine Theologie, das ist mir wichtig, dass ihr wisst, wie ich ticke. Und dann kommt dieser Abschnitt über den Staat. Den schreibt er in die Metropole des Imperiums, wo gerade Kaiser Nero regiert. Der, der die Christen so schlimm verfolgt hat. Der, der so viele dämliche Sachen gemacht hat, dem man Unglaubliches nachsagt. Gerade in Rom war man sehr kritisch diesem Nero gegenüber. Der Kaiserkult, der war damals im Schwange. Das heißt, der Kaiser, der wurde als Gott verehrt. Und das war für die Christen unglaublich schwierig, weil das konnten sie nicht mittragen. Genauso wenig wie die Juden der damaligen Zeit. Für die war das Götzendienst. Und wer Matthäus 22 zum Lesen versteht, der merkt, dass es darum geht, das Bild des Kaisers. Es ist für Juden verboten, ein Bildnis zu tragen und es zu verehren. Was sollt ihr mit diesen Münzen zu schaffen haben, sagt Jesus mit einem Augenzwinkern. So, das war der Kontext. Also, der Kaiser in Rom lässt sich als Gott verehren und Paulus schreibt, aber trotzdem, es ist keine Obrigkeit, wenn sie nicht von Gott wäre. Es sind dieselben Worte, die Jesus zu Pontius Pilatus gesagt hat. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre. Wo kommt der Staat vor dem christlichen Glaubensbekenntnis? Pontius Pilatus, das ist der Staat. Und Christus respektiert ihn, leidet unter diesem Staat und zeigt ihm zugleich seine Grenze auf. Und Paulus an dieser Stelle, der macht zwei ganz wichtige Unterscheidungen. Das erste ist, dass man respektvoll mit diesem Staat umzugehen hat. Dass man das ja nutzt, was der Staat einem bietet. Der Staat, der fördert Handel und Gewerbe. Die Römer haben Straßen gebaut. Die Römer haben vor Frieden gesorgt. Da war eben nicht mehr, dass einen jeder erschlagen kann, sondern es gab auch in Ordnung. Stellen Sie sich das heute mal vor, wenn wir keine Gerichte hätten. Wie froh bin ich, dass jeder, der ein Verbrechen begeht, damit berechnen muss, bestraft zu werden. Wie froh bin ich, dass Steuern eingetrieben werden und dass davon Straßen gebaut werden und Kindergärten finanziert. Wie froh bin ich darüber, dass wir das alles haben. Dafür braucht es eine Obrigkeit. Und der Paulus sagt was ganz Kluges. Es gibt fast keinen Staat, der noch schlechter ist als kein Staat. Schauen Sie mal nach Somalia oder in andere Failing States heute, wo die staatliche Autorität zusammenbricht. Jeder Staat ist besser als das, was die Menschen dort durchmachen müssen. Und das wusste Paulus ganz genau vor 2000 Jahren in diesem römischen Imperium, das so ungerecht war und zugleich doch für Frieden, Verbrechensbekämpfung, Infrastruktur und vieles andere sorgen konnte. Das ist das eine, was der Paulus sagt. Und das andere, er sagt, der Kaiser ist kein Gott. Das steht hier nämlich auch. Der Kaiser ist kein Gott. Ich glaube, das ist das eigentliche Thema. Der Staat, der wird seines religiösen Zaubers beraubt. Der Staat, der wird eben nicht als Gott gleich glorifiziert, so wie man diesen Text später ausgelegt hat, sondern es geht genau in die andere Richtung. Die Gewalt ist dem Staat von oben herabgegeben, nicht der Kaiser ist irgendwie göttlich oder irgendwie anders als die Menschen, sondern Gott hat ihm die Macht gegeben und er kann sie ihm genauso gut auch wieder entziehen, jederzeit. Das Alte Testament ist voll davon, dass die Propheten sagen, pass mal auf, ihr König, wenn ihr nicht regieren könnt, dann schickt Gott irgendeinen Feind, der euch vom Thron stößt. Das geht schneller, als ihr guckt. Und so ist es doch auch gewesen, immer wieder. Martin Luther zitiert viele Beispiele, wenn er sich damit auseinandersetzt. Der Staat ist nicht mehr göttlich, der Staat ist säkular. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das mal sagt, auch hier in der christlichen Kirche. Der Staat ist säkular. Wir glauben nicht an die Demokratie und wir glauben nicht an unsere Kanzlerin und unsere Großväter und Urgroßväter hätten gut daran getan, nicht an Kaiser Wilhelm zu glauben. Glauben ist etwas anderes als Politik, aber beides ist wichtig. Und darum geht es, die Dinge zu unterscheiden, dass jedes zu seiner Würde kommt. Wir leben heute von dieser Trennung von Kirche und Staat. Die Kirche ist nicht der Staat ist nicht die Kirche, aber beide haben einander sehr viel zu sagen und sehr viel zu geben. Auch das ist ja wichtig. Wir in Deutschland müssen das auch lernen, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Kirche nicht einfach sagen kann, der Staat, der macht das schon, so wie der entscheidet, ist es dann richtig, weil er ist ja von Gott eingesetzt, sondern nein, die Bibel ist voll von Beispielen, wo Menschen aufgestanden sind und dem Staat gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war früher manchmal sehr schwer, lebensgefährlich. Heute wäre es so leicht und doch kriegen wir oft unseren Mund nicht auf. Ich möchte am Ende meiner Predigt die Demokratie loben. Denn wenn es die Aufgabe eines Staates ist, für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen, ganz pragmatisch und ganz einfach, nicht mehr ist das, Frieden und Gerechtigkeit, dann haben wir noch nie einen Staat gehabt, der das besser konnte. Wir haben noch nie so lange Frieden gehabt. Wir haben noch nie so einen guten Ausgleich gehabt zwischen Arm und Reich. Wir hatten noch nie so gute Chancen für Menschen, die benachteiligt waren, körperlich, geistig, familiär, durch ihr Schicksal. Wir hatten noch nie so wenig Kriminalität. Manchmal schreien ja die Leute nach härteren Strafen, von wegen, man muss Kinderschänder kastrieren oder Sonstiges. Als das so gemacht wurde, da gab es viel mehr Verbrechen als heute. Es funktioniert bei uns. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Als vor ein paar Wochen der Gefangenenchor aus der JVA hier war, da habe ich gedacht, so funktioniert unser Staat und so funktioniert Verbrechensbekämpfung, dass man Menschen, auch wenn sie Verbrecher sind, behandelt wie Menschen, damit sie auch sich wie Menschen benehmen können und sie nicht behandelt wie der letzte Dreck, damit sie sich auch benehmen, der letzte Dreck. So läuft es doch. Also, ein Lob der Demokratie. Wollen wir doch respektvoll sein mit unserer Obrigkeit? Wollen wir doch Respekt haben vor Polizisten? Wollen wir Respekt haben vor diesem Staat? Ich habe mal einen gekannt, das war ein freikirchlicher Pastor. Ich habe den gern gehabt, war ein kluger Mann, ich habe seine Predigten gern gehört. Aber Auto gefahren ist ja nicht der letzte Mensch. war ein bisschen anstrengend. Und der dachte, der Staat hat mir doch nichts zu sagen. Ich glaube doch an Jesus Christus. Ja. Und ich glaube, dem hätte es gut getan, dieses lutherische Erbe von der zwei Reichen hier zu kennen. Dass es gut ist, sich als Christ an staatliche Regeln zu halten. Das bedeutet für mich, sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Das bedeutet für mich, bei Prüfungen nicht zu beschummeln in der Schule oder sonst wo. Das bedeutet für mich, seine Steuern zu bezahlen. Das bedeutet für mich auch, dass der Staat natürlich Steuersünder verfolgt und dass wir das auch hier nachbarschaftlich. Wie ist das denn, wenn jemand mit Schwarzarbeit seinen Hausbau billiger macht? Wie gehen wir damit um, wenn jemand anders den Staat betrügt? Sagen wir, das passt schon so, der Staat kriegt eh viel zu viel? Oder sagen wir, es ist eine Sache der Solidarität, dass jeder seins beiträgt? Ich finde das Letztere wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass wir wählen gehen. Ich finde es wichtig, dass wir mitreden. Ich finde es auch wichtig, dass wir mittun in Ehrenämtern. In der Demokratie ist nämlich Mitdenken Bürgerpflicht. Soll ich das nochmal sagen? Mitdenken ist Bürgerpflicht. Das ist das eine. Und das andere, zu meinem Lob der Demokratie, ist, ich denke, es sollte froh sein, wenn Politik langweilig ist. Wir sehen uns doch manchmal danach, dass ein bisschen was passiert und dass jemand die Ärmel hochkrempelt. Und die Angela Merkel ist wirklich die langweiligste Politikerin, die man sich vorstellen kann. Aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten jemanden, der mehr Action in der Politik abmachen würde. Wir kennen die Beispiele auf der ganzen Welt, historisch. Wann immer Politik spannend und interessant wurde, waren es meistens keine guten Zeiten. Die einfachen Lösungen, die hatten ziemlich viel mit Rücksichtslosigkeit und Ellenbogen zu tun. Da wurden Minderheiten untergebuttert, da wurden Menschen enteignet und vertrieben, da wurden Kriege geführt. Dann ist Politik spannend und interessant, wenn man hetzt und wenn man herabschaut. Aber wenn man das Klein-Klein der täglichen demokratischen Politikarbeit macht, dann ist Politik nicht interessant. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen einen Staat, der langweilig ist, damit wir leben können. Das ist doch das Ziel vom Staat, oder? Leben mit Frieden und Gerechtigkeit. Das kann nur ein Staat, der sich um das Klein-Klein kümmert und der nicht immer große Lösungen sucht. Wir haben im Moment, glaube ich, vier Parteien in die Mitte drauf. Die wollen alle in die Mitte. Und wir finden das unglaublich langweilig. Aber im Grunde sollten wir unglaublich froh darüber sein, dass die Mitte so umkämpft ist. Dass es so viele Politiker gibt, die darauf schauen, wie man gerechter die vielen verschiedenen Interessen und vielen verschiedenen Individuen in unserer Gesellschaft unter einen Hut bringt. Ich denke, es ist gut, wenn wir Respekt haben vor diesem Staat, vor diesen Politikern, vor diesen Menschen, die sich da abwatschen lassen, auch wenn sie vielleicht viel Geld dafür bekommen, aber trotzdem. Ich denke, es ist gut, wenn wir unseren Mund auch aufmachen, wenn billig gegen Politiker gehetzt wird. Es ist so einfach zu sagen, dass die sind doch alle Bilder und die haben keine Ahnung. Aber stellen Sie sich mal selber hin. Machen Sie selber Politik. Versuchen Sie, zu integrieren, Kompromisse zu finden. Das ist so schwierig. Ich glaube, wir sollten doch Respekt haben vor unseren Politikern. Das würde uns gut zu Gesicht stehen. Sie sind Menschen. Aber ich glaube, sie sind Menschen, die einen besonderen Auftrag haben. Und es ist gut für uns, wenn wir für sie beten und wenn wir auch hinter ihnen stehen. Ich möchte das jetzt nicht endlos in die Länge ziehen. Ich sage mal kurz, was ich gesagt habe. Paulus unterscheidet zwischen Kirche und Staat, und das ist wichtig. Wir leben in einem säkularen Staat, der Kirche und Staat trennt. Und das ist ganz, ganz grundlegend. Wir merken das heute, wie wichtig das ist. Und wir tun gut daran, uns das nicht kaputt machen zu lassen. Gerade als Christen. Und als Christen auch zu begreifen, dass das unser Erbe ist. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Beiträge, die überhaupt das Abendland zur politischen Kultur gemacht hat. Liebe Gemeinde, als Christen mit diesem Staat möge Gott uns segnen.